Einfach machen, Ermöglichungskulturkonferenz und Festival, 27. September 2025, Burg Beeskow.
Das Projekt Landkulturen – Teilhabe Zukunft ist eines von bundesweit 22 Forschungsprojekten, die im Rahmen der Forschungsfördermaßnahme Faktor K – Forschung zum Faktor Kultur in ländlichen Räumen – vom Bundesministerium für Landschaft, Ernährung und Heimat durchgeführt wird. Die Besonderheit von Landkulturen – Teilhabe Zukunft ist der engmaschige Forschungsansatz, über den das Projekt mit zwei Fallstudien verbunden ist. Die Koproduktion des Ermöglichungskulturfestivals Einfach machen ist ein sehr markantes Beispiel für eine partizipative Methodik, die unterschiedlichste Angebote des Vernetzens in den Mittelpunkt stellt und die Menschen in der Region damit einlädt, einen schönen Tag zu haben. Die Kulturkonferenz, die Teil des Tagesprogramms war, hat einen konzentrierteren Rahmen geschaffen, um verschiedenste Gruppen, besonders auch aus den politischen Reihen, und Perspektiven miteinander in den Dialog zu bringen. Der Veranstaltungsort, die Burg Beeskow, wurde im Rahmen eines interdisziplinären Design-Build-Workshops von internationalen Studierenden für diese Veranstaltung vorbereitet. Sie hören Aufzeichnungen unserer Begegnungen und Gespräche vom 27. September 2025 auf der Burg Beeskow.
Kommt gerne noch näher, kommen Sie gerne noch näher zu der Eröffnung unserer Ermöglichungskulturkonferenz hier auf der Burg Beeskow.
Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich kann berichten, dass die letzte Woche großartig war. We have since already one week the summer school, the international summer school from the BTU Cottbus hier auf dem Burghof. And it was a great pleasure to have you here and we will enjoy the day and the night, I guess. Warum das Ganze? Weil die Veranstaltung ist eine Kooperation von der BTU Cottbus, von der Kunsthochschule Weißensee und der hiesigen Burg Beeskow mit dem Kultur- und Sportamt. Welche Rolle spielt Kunst und Kultur im Kontext von Regionalentwicklung? Das ist unser Thema heute. Es gibt ein anderes Thema auf der Landesebene, das sind die kulturellen Ankerpunkte im ländlichen Raum und die Burg Beeskow, aber auch DOC 15518 in unserem Landkreis sind Teil dieses mehrjährigen Förderprogramms. Und auch da stellen sich die gleichen Fragen, wie tickt der ländliche Raum und was können wir tun, um noch mehr community-basierte Projekte zu initiieren. Hinter mir steht eine Adresse, die wir sehr mögen und sehr schätzen. Ich mache mal ein bisschen das Feld frei. Da sieht man ein eingerichtetes Radio. Wenn Sie nach Woltersdorf fahren, würden Sie die gleiche Situation entdecken an der Woltersdorfer Schleuse. Das heißt, hier werden Sie heute möglicherweise überrascht werden. Komm doch mal, wir möchten noch ein Radio-Interview führen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das Burgteam, ob inhaltlich oder praktisch, technisch, das hier heute ermöglicht hat. Und die Burg wird geleitet von Stefanie Lubasch. Wo bist du, Stefanie? Hallo? Da, okay. Seit 2018 kennen wir solche Kulturkonferenzen. Im letzten Jahr hatten wir das Thema Kulturkampf. Jetzt wechseln wir in die Fragen der Ermöglichungskultur. Das meint, wie können sich Leute im ländlichen Raum selbst ermächtigen? Ich glaube, da gibt es Verbindungslinien, die wir aufmachen sollten oder leider aufmachen müssen. Und wir zielen dabei vor allen Dingen auf Fragen, wie kommen wir in Entwicklungsprozesse? Weil Kultur kann nicht nur temporär sein, sondern braucht auch eine mittelfristige Perspektive. Das ist eine Frage von Standortentwicklung. Das ist eine Frage von Dorfentwicklung und damit dann in Summe auch natürlich von Regionalentwicklung. Und das ist ein Thema, was uns hier im Landkreis seit längerem anguckt. Ich möchte nur so ein, zwei Schlagworte in den Raum stellen. Einfach machen, Selbstermächtigung war zu lesen, war ja am ersten politischen Salon in der Gemeinde Steinhöfel. Klasse, also einfach machen heißt Selbstermächtigung, sogar in der Provinz, also in einer unserer vielen Gemeinden ist das schon angekommen. Eine Künstlerin in Tempelberg präsentiert ihr Projekt Arbeitstitel, das Unmögliche wagen, finde ich sehr sympathisch, ich bin sehr neugierig. Und wenn man zurückgeht in die Anfänge des Hauses des Wandels in Heinersdorf und dort die Zeitung aufschlägt, es gibt eine Hauszeitung, dann liest man unter der Rubrik Verwaltung Schnittstellen hüten. Und ich glaube, das ist unser Job heute. Wir brauchen Schnittstellen. Wo sind die Hüter sozusagen der Übersetzung von Verwaltungswirklichkeit, was immer auch mit Bürokratieabbau hoffentlich zu tun hat und auf der anderen Seite Selbstermächtigung. Und wie halten wir das zusammen, weil das eine kann heute glücklicherweise nicht mehr ohne das andere.
Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier uns zu diesem Ermöglichungskulturfestival zusammenfinden. Es ist ja schon ein leichtes Wort, Ungetüm, dieses Ermöglichungskultur. Aber es war uns unglaublich wichtig, weil wir im Laufe der Forschung starke Auseinandersetzungen hatten mit unseren zwei kulturellen Ankerpunkten, deswegen auch diese Connection weitergeführt, dem DOC 15518 und dem Campus Kultur, die wir als Ausgangspunkte für unsere Netzwerkanalysen genommen haben. Also wir untersuchen im Prinzip, wie sich kulturelle Akteursnetzwerke im ländlichen Raum entwickeln, welche Hürden ihnen dabei begegnen, welche Dinge auch einfach gut funktionieren. Wir untersuchen das einmal aus der Sicht der Akteure selbst und dann auch aus der Außensicht. Also wie werden diese Akteure wahrgenommen von den Menschen um sie herum? Damit wollen wir herausfinden, wie Kultur im ländlichen Raum gelingen kann, vielleicht auch besser gelingen kann in Zukunft. Deswegen halt auch diese Frage der Ermöglichungskultur. Wir haben wilde Zeiten, schwierige Zeiten zurzeit politisch gesehen. Und auch in dem Kontext ist es, glaube ich, wichtig, wirklich nachzudenken, wie man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Genau, viel mehr zu der Forschung möchte ich jetzt gar nicht sagen. Wir haben den Prüfstand mit Sophia, die Quartett spielen möchte, mit allen, die dazu bereit sind. Das Quartett enthält viele der Thesen, die wir im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelt haben, und die möchten wir gerne mit Ihnen und euch auf den Prüfstand stellen. Passen diese Thesen? Sollten noch welche hinzukommen? Sollten sie vielleicht auch abgeändert werden? Das kann man dort machen. Wir haben außerdem noch ein relativ dichtes Programm an Sessions, die werden im Burgsaal stattfinden, wo wir auch weiter ins Gespräch kommen möchten. Dieser Tag heute bildet den Abschluss der Sommerschule, die wir in der letzten Woche hier erhalten durften. Wir möchten uns ganz herzlich für das wunderbare Willkommen, für das perfekte Hosting durch euch auch hier bedanken. Größter Dank geht an Christoph, der die Schule gestemmt hat und als Hauptorganisator. Großer Dank geht natürlich auch an Construct Lab, die mit verschiedenen Workshops, es wird auch gleich nochmal vorgestellt, an Visuranto, Grit, an alle, die Workshops geleitet haben, und sehr großer Dank auch an alle der wunderbaren Teilnehmenden. Das war eine tolle Woche, und heute weiten wir nochmal den Blick über diese Woche hinaus in den Landkreis Oder Spree hinein, in die Kultur hinein. Und gucken uns an, was da alles passiert. Also wir haben noch weitere Danke auszusprechen, die sind auf dieser Tischdecke drauf, weil wir natürlich auch in dieser Woche ganz viel mit Personen zusammengearbeitet haben, die Tischdecken gespendet haben, Stoff gespendet haben, die in der Tischdecke geendet sind, die verschiedenste Dinge gemacht haben, dem Spanplattenwerk zum Beispiel. Wir haben versucht, hier auch selbst Wurzeln zu schlagen in dieser kurzen Zeit. Wir sind wahnsinnig interessiert in dieses Verästeln, in das Netzwerken, in Resonanzräume erzeugen. Und wir hoffen, dass dieser Tag heute auch nochmal ein schöner Resonanzraum für uns alle ist, den man auch neben dem ganzen Mitdenken auch genießen kann.
Wir sprechen hier im Pavillon, im mittleren Pavillon auf den Burg-Beskow-Terrassen, sage ich mal, mit Melanie Schmock. Du hast hier den Stand mit den Publikationen. Sehr auffallend ist die gleichbleibend gute Qualität der Publikationen, die man aus der Burg-Beskow empfängt.
Das ist das Kursbuch, was wir pro Jahr publizieren. Und dazu, zu diesem Buch, gibt es dann die Ausstellung im Museum Oder Spree. Aktuell ist ja das Thema Holen und Bringen. Wir hatten schon Kommen und Gehen, Essen und Trinken, also diverse Themen. Im nächsten Jahr wird es rund ums Gehör gehen. Da sind wir auch schon ganz gespannt und werden die Ausstellung dementsprechend auch mal neu gestalten.
Was ist deine Aufgabe hier direkt auf der Burg? Also du bist jetzt hier bei den Publikationen, aber wenn du sagst, wir gestalten die Ausstellung, dann bedeutet das ja, dass du da wahrscheinlich mehr machst.
Also auf der Burg hier macht jeder alles. Hauptsächlich arbeite ich im Museumsbereich, im Museumsdresden mit Empfang und so weiter. Ich mache aber auch viele Sachen, was so Museumspädagogik angeht, wenn wir Schulklassen zu Besuch haben. Und natürlich darf ich auch beim Campus Kulturprojekt mitmachen. Das macht mir auch wirklich viel Spaß. Also zum einen die Kursbuchseite und zum anderen haben wir aber auch immer Autorinnen und Autoren, die wir zu uns einladen, die dann so 14 Tage, drei Wochen so eine Art Residenz in einem unserer kleinen Orte hier im Landkreis haben. Und anschließend gibt es daraus Veröffentlichungen über diese Orte und wir gehen damit auf Lesetour und erreichen so die Menschen vor Ort. Dann gibt es so einen kleinen Bus, der die auch mitnimmt, wenn man Interesse hat, sozusagen die anderen Orte auch noch kennenzulernen mit den Geschichten dazu. Das macht wirklich viel Spaß, wenn man so viele bunte, verschiedene Menschen kennenlernt.
Man darf das nicht verwechseln mit dem Burgschreiber, ne? Der ja sozusagen ganzjährig hier ist.
Nee, genau. Der Burgschreiber ist nochmal ein anderes Schreibformat sozusagen auf der Burg. Da war jetzt gerade ja Jury-Sitzung. Der ist immer von Januar bis Mai bei uns, also 5 Monate. Der da drüben im wunderschönen Burgschreiberstübchen dann sitzt und sich dann live hier im Ort einbringt. Der hat meistens ein Projekt, was er mitbringt, was er dann auch weiter schreibt. Aber der engagiert sich dann auch in der Schule oder trifft sich mit den Seniorinnen und Senioren zum Kaffee und zum Plausch.
Dann erklär doch nochmal kurz, was Campus Kultur genau ist. Also es fiel heute schon in der Anmoderation. Was genau ist Campus Kultur?
Also Campus Kultur, da bin ich erst dieses Jahr reingeschlittert, deswegen ist meine Expertise vielleicht eher gering, aber das ist ein Projekt, was mit Mitteln auch vom MWFK gefördert wird und wir sind sozusagen sogar in die zweite Förderperiode jetzt mitgekommen. Also wir haben das schon 3 Jahre gemacht und haben jetzt nochmal 3 Jahre bewilligt bekommen. Wie gesagt, wir gehen mit Autorinnen in den ländlichen Raum, werden da ins Gespräch kommen mit den Menschen vor Ort. Dann wird geschrieben, es gibt eine Lesetour und in diesem Jahr wollen wir sogar noch mal so eine Art Zweitaufschlag machen in Lindenberg am 10. Oktober, wo wir noch mal einladen zum Mitbring-Picknick am Mufuti, der ja hier heute vorgestellt wurde. Und wir sozusagen noch mal in der zweiten Runde ins Gespräch kommen wollen, den Autor, der in Lindenberg war, den haben wir auch eingeladen und freuen uns einfach auf den Austausch.
Was versprichst du von dem neuen Jahresthema? Habt ihr da schon Leute eingeladen? Gibt es da schon erste Texte?
Ja, genau. Die Abgabe war schon. Ich Asche auf mein Haupt bin ein bisschen spät dran gewesen. Aber es war gar nicht so einfach zum Hören praktisch. Also ich habe mich Akustik gibt es ja relativ divers. Wir haben einen Chor dabei, die Oper Oderspree ist ja immer ein großes Thema bei uns auf der Burg. Aber ich wollte mich gerade mit den Leuten mal unterhalten, die eben nicht hören können oder eingeschränkt hören können und das war ziemlich schwierig, da in diese Community reinzukommen. Deswegen habe ich mich ein bisschen verspätet, was meinen Artikel angeht, habe jetzt aber Menschen gefunden, die sich da mit mir unterhalten haben und das war auch wirklich total interessant, sowohl vom Gebärdensprachendolmetscher aus der Perspektive als auch von den gehörlosen oder geschädigten Menschen mal eine Rückmeldung zu bekommen, was für Einschränkungen die zum Beispiel haben, an die wir per se gar nicht denken und wie verbunden die aber auch untereinander sind und wie aktiv im Leben teilhaben. Also das war für mich auch eine spannende Perspektive. Was die neue Ausstellung betrifft, da wollen wir schon gucken, dass wir das akustisch untermauern, indem man, da sind wir noch in der Planung, da kann ich auch gar noch nicht so richtig viel zu erzählen, aber das soll schon sein, dass man das Thema nicht nur sieht, sondern auch irgendwie per Vibrationen fühlt zum Beispiel. Also was ich total spannend fand bei meiner Protagonistin, die ja taub ist, der Wecker, der klingelt natürlich nicht, sondern der sendet Lichtblitze, aber unter der Matratze ist auch noch so ein Vibrationskästchen, also dass man wirklich wach wird und sowas zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, wird es dann auch zu sehen und zu fühlen geben.
Wie klingt denn unser Landkreis Oder-Spree?
Habe ich mich, als wir dieses Jahresthema gewählt haben, auch gefragt und bin dann erstmal so an Kirchenglocken hängen geblieben oder Orgeln. Und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich komplett unterschiedlich ist, ob man jetzt hier im wirklich ländlichsten Raum im Wald unterwegs ist oder ob man vielleicht in Fürstenwalde am Bahnhof steht. Also das ist, glaube ich, auch ziemlich bunt.
Was ist Kulturland Brandenburg? Und vielleicht die Frage zu beantworten, wir heißen ja hier einfach machen. was du auch jetzt natürlich mit eurem Projekt im Hintergrund unter einfach machen verstehst.
Okay, ja, genau, also mein Name ist Stefanie Pieper, ich bin Projektmitarbeiterin bei Kulturland Brandenburg und genau, wir sind einerseits ein Kulturförderprogramm, also wir schreiben alle 2 Jahre ein Thema aus. Die letzten 2 Jahre war das Weltenverbinden. Im kommenden Jahr hat das Thema noch einen Arbeitstitel, aber es heißt Land von morgen erstmal. Wir rufen aus, dass Kulturakteurinnen in Brandenburg sich mit einer Projektidee bewerben können bei uns. Wir fördern dann die Projekte, sowohl einjährig als auch zweijährig, anteilig. Wir möchten aber nicht nur einfach fördern, sondern uns ist auch wichtig, dass die Projekte untereinander auch in den Austausch kommen, also dass sich sozusagen unter dem Themenjahr die Leute untereinander vernetzen, vielleicht auch Kooperationen schließen und genau, möchten natürlich auch, dass das Land Brandenburg mit dem Thema und mit den Projekten, die wir fördern, auch ein bisschen an Sichtbarkeit gewinnt. Und unter einfach machen, verstehe ich, genau, also vielleicht ist erstmal wichtig, dass wir natürlich auch versuchen, bei uns die Hürde ein bisschen gering zu halten. Also erstmal kann sich jede Einzelperson mit einer guten und passenden Idee bei uns bewerben. Und wir rufen einfach auch dazu aus, wenn eine Person die Idee hat, vielleicht auch noch nach Orten sucht, wo man die Projektidee umsetzen kann oder vielleicht Kooperationspartner sucht, sich an uns zu wenden. Und wir versuchen niedrigschwellig gemeinsam mit der Person ins Land zu blicken und zu schauen, genau, wer da vielleicht mitarbeiten kann und wie man Ideen weiterentwickeln kann.
Vielen, vielen Dank, Stefanie Pieper von Kulturland Brandenburg.
Serafina wird so demnächst beim Experimentalfonds einen Antrag stellen, weil sie einen Kunstort in Brandenburg initiieren wird. Oder sie ist schon eine Weile dabei.
Ja, also ich bin vor einiger Zeit nach Tempelberg gezogen, also beziehungsweise ich bin dabei, nach Tempelberg zu ziehen, und zwar in den Kohlhaasweg Nummer 1. Und habe diesen Ort vor allem deswegen so toll gefunden, weil ich die Scheune, die zum Haus gehört, so absolut großartig fand. Also da fällt das Licht so rein durch Schlitze, die eigentlich nicht vorgesehen sind, also fehlende Steine und so. Und die ist 8 Meter hoch und ich finde die einfach wunderschön. Und das war für mich so ein bisschen der Anlass, darüber nachzudenken, wie kann man diese Scheune eigentlich fürs Dorf als Kulturort zugänglich machen.
Beschreib mal kurz Tempelberg, das klingt schon mal sehr gut. In welcher Gegend befinden wir uns da?
Tempelberg ist eigentlich auf der Grenze zu Märkisch-Oderland, also Müncheberg ist nicht weit, Fürstenwalde ist nicht wirklich weit und Steinhöfel ist auch in der Nähe.
Du bist Künstlerin, vielleicht kannst du ganz kurz noch mal was zu deiner Person sagen.
Ja, also ich bin Bildhauerin von meinem Studium her und ich habe dann irgendwann, ich bin vor vielen, vielen Jahren nach Berlin gezogen und habe dort angefangen, sehr viel mit der Stadt zu arbeiten, weil ich einfach die Stadt als absolute Überforderung, das Thema ist, hatten wir ja gerade schon, empfunden habe und einfach unbedingt damit arbeiten musste. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn ich mit der Stadt arbeite, bedeutet das auch, mit den Leuten in der Stadt zu arbeiten. Und dadurch habe ich so eine Praxis entwickelt, wo ich also in ästhetische Prozesse oder Erlebnisprozesse auch immer die Leute einbezogen habe, die da vor Ort lebten. Also ich habe beispielsweise ein großes Projekt gemacht in einem Park in Neukölln, das hat über 10 Jahre gedauert. Und da ging es halt immer darum, wie können wir zusammen diesen Ort eigentlich lebendig machen.
Wie stellst du den Ort vor? Warum bist du eigentlich hier jetzt auf dem Markt der Möglichkeiten? Hast du einen Stand? Wir sind hier in Beskow auf der Burg. Warum bist du hier und was wünschst du dir?
Also ich habe mit Arnold Bischinger gesprochen, der hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Möglichkeit gibt, über Projektideen einfach zu sprechen. Und für mich, ich fange ja jetzt gerade erst an, nachzudenken, wie kann man das überhaupt anstellen, so einen Ort zu gründen. Da braucht man Geld, da braucht man Netzwerke, da braucht man vielleicht auch Beratung und so. Deswegen bin ich einfach mehr oder weniger neugierig hier und habe schon mal so eine erste Skizze dabei. Es ist ein Modell von der Scheune. und meine gesammelten Werke von Kleist, die so ein schöner Ziegelstein sind und ich mir vor kurzem für 1 Euro im antiquarischen Buchhandel gekauft habe.
Also es ist kein Zufall, dass du im Kohlhaasweg wohnst. Das ist schon mal eine Fährte.
Genau, also das ist wahrscheinlich der Anlass für mich, auch den Kohlhaas nochmal zu lesen, nachdem man den in der Schule schon mal hatte. Und ich finde es absolut großartige Geschichte. Und interessanterweise hat mir dann Arnold Büschinger auch noch erzählt, dass es ein Theaterkollektiv Grotesk mal gibt, die in Tempelberg tatsächlich den Kohlhaas schon mal aufgeführt hatten. Und zwar 2013 war das. Und ich habe dann ganz viel mit den Leuten im Dorf drüber gesprochen, wie war das? Oder beziehungsweise die haben mir das erzählt, ungefragt. Und waren, sind heute noch, also wie lange ist das her, 12 Jahre her, absolut begeistert von dieser Erfahrung, die sie da gemacht haben.
Wie groß ist die Dorfgemeinschaft? Wie viele Leute wohnen da?
201, 202, ja, so ungefähr.
Sehr überschaubar, man kennt sich.
Ja, ich kenne noch nicht alle, aber da ich jetzt immer beim Internationalen Frauentag mitfeiern darf und es gibt auch das große Kartoffelfest und so, da lernt man schon sehr, sehr viele.
Wie ist es für dich als Künstlerin, die sozusagen, die aus der Stadt und die in der urbanen Praxis sozusagen gearbeitet hat, jetzt in den ländlichen Raum zu gehen?
Also sagen wir mal, ich habe da hauptsächlich wirklich richtig Lust drauf, weil ich in Berlin habe ich so 97 was angefangen und da war Berlin auch noch völlig anders und irgendwas, also ich glaube, dass ich ein großes Interesse habe, irgendwo was anzufangen, wo ich mich noch nicht auskenne und das ist jetzt erstmal im Moment die Situation. Ich stürze mich gern in was rein, wo erstmal Neuland ist und das ist für mich dieses Brandenburg. Absolut, also das Berlin kenne ich eigentlich ganz gut mittlerweile.
Was kannst du jetzt schon sagen, wie sind die Bedingungen für Ermöglichung oder für dich, Dinge neu zu beginnen? Was waren die Barrieren?
Also ich glaube, das hat mich auch so ermutigt, das zu machen, dass die Möglichkeiten durch die Leute, die da wohnen, einfach total gut sind. Also wir haben einen Verein im Dorf, zu dem wir jetzt auch gehören. Die sind organisatorisch absolut gut aufgestellt. Es sind absolut engagierte Menschen, die auch unheimlich, also alle Neuankömmlinge im Dorf werden sehr willkommen geheißen. Das ist eine offene Atmosphäre, finde ich. Und also das sind einfach so die Sachen, die ich erstmal als erstes wahrgenommen habe. Dann sehe ich aber auch, dass das vielleicht so ein bisschen etwas, was ich denke, wo sich lohnt, darüber nachzudenken oder wo sich lohnt, auch mitzuarbeiten. Die Leute, die in dem Verein sind, sind alle ungefähr in einem ähnlichen Alter. Und es gibt aber auch noch junge Leute im Dorf und es gibt auch noch Kinder im Dorf. Und ich glaube, es wäre interessant zu gucken, wie kann man da so intergenerationell irgendwie auch was in Gang setzen, was dann für die gesamte Gemeinschaft irgendwie gut wäre. Also, sonst wird es irgendwann so sein, dass der Verein vielleicht aufhört zu arbeiten und dann kommt vielleicht nichts nach. Also das finde ich irgendwie total interessant. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, die Scheune ist 8 Meter hoch und da ist so eine Plattform entstanden da drin, weil das eine Werkstatt reingebaut worden, die ist so 4 Meter hoch und also in dieser Hülle, die im Moment noch relativ also sanierungsbedürftig ist, mit diesen unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, fände ich total interessant. Mit den Lichtverhältnissen zu arbeiten, also da gibt es im Moment, Scheunen sind ja, glaube ich, per Definition auch dunkel. Das heißt, da gibt es nur so Schlitze, durch die das Licht reinfällt. Das Licht macht die unglaublichsten Sachen. Also so ein ganz, ganz winziger Schlitz in einer Mauer macht so einen dramatischen Effekt irgendwie auf dem Boden. Also das sind also die Dinge, die ich so versuche zu erhalten oder mit denen ich gerne arbeiten würde, also mit Licht und so. Und dann ist es auch so, dass ich ganz viele Leute im Dorf eigentlich schon als Schauspieler oder als Figuren oder sowas sehe, weil wenn ich mit denen rede, es gibt so ganz expressive Momente, wo die so ganz, ganz pur mir begegnen als Persönlichkeiten und das macht mir gerade im Moment total Spaß, zu überlegen, okay, da könnte jetzt der, ich sag mal keinen Namen, aber der könnte jetzt hier das und das machen oder der könnte da oder dann könnte noch die Stefanie könnte dann noch ihr Pferd mitbringen und also als wie kommt da an diesem Ort irgendwie so dieses ganze Dorfleben, aber in so einem ganz anderen Aggregatzustand zusammen.
Hast du eine Frage an uns oder eine Frage oder irgendwas, was du hier sozusagen den Leuten mitgeben würdest, hier, die hier sind beim Markt?
Ja, malt mal eine Blume ab, keine Ahnung.
Es ist doch fantastisch. Ja. Genau das, darauf wollte ich hinaus.
Super. Na dann.
Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Mir gegenüber sitzt Dorothee Schmidt-Breitung. Sie ist, da kann man jetzt eine lange Liste. Sie ist in erster Linie, glaube ich, Restauratorin.
Meine Leidenschaft ist Restaurieren, aber das Schöne ist, dass ich es nicht nur mache und dadurch bleibt es auch so schön spannend. Also ich darf für Neuzelle, für die Stiftung, so museumspädagogische Formate machen, also mit verschiedenen Schulklassen und auch.
Du hast promoviert zu dem Thema?
Ja, genau. Denkmalvermittlung, damals für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die ist so in Deutschland eines der größten bürgerschaftlichen Stiftungen. Die haben ziemlich viele Leute, die sie erreichen und da durfte ich eine Feldforschung machen zu ihrem Schulprogramm. Und das mache ich und dann bin ich auch noch im RAN Education, da darf ich das praktisch anwenden, Denkmalunterricht in einem Gymnasium.
Jetzt frage ich die Betreiberin und Mitgründerin der Kajüte Ratzdorf. Du bist hier in der Burg Beskow mit deinem Stand. Es geht um die Kajüte. Erzähl doch bitte uns kurz, wie hat das angefangen vor 20 Jahren?
Na, ein Freund von uns, mit dem wir auch in einem Projekt zusammen leben, der pflegt die langen Oder-Spaziergänge. Und bei einem dieser Spaziergänge sagt er, die alte Gaststätte dort vorne an der Oder, die ist ja zu seit 1994. Also jetzt 4 Jahre haben sich noch nach der Wende mehr oder weniger gehalten mit Fastnacht und Pipapo. Und die soll verkauft werden und wollen wir die nicht kaufen. Ja, und dann haben wir gedacht, oh, ja, so ein schöner Ort und mit aller jugendlicher Unverfrorenheit kam dann irgendwie die Makler mit einem Wartburg vorgefahren und haben gesagt, so, es kostet jetzt 50.000 Mark, habt ihr die? Und dann haben wir zu siebt das Ding gekauft und dann wollten wir reich werden, also wir wollten eigentlich die Kneipe dann machen und ganz viel Geld verdienen, das war so die Idee. Und dann haben wir aber erstmal 4 Jahre gebaut, zum Glück ohne Kredit. Das ist unglaublich wichtig, dass wir uns in keinerlei Weise verschuldet haben und damit auch letztendlich nicht abhängig sind. Wir haben uns eine Freiheit dadurch bewahren können. Und dann haben wir halt aufgemacht und sind irgendwie nicht reich geworden, haben aber viele Kontakte, unglaublich viele Dinge erlebt und alle, die da irgendwie auch mitgebaut haben, jeder hat das dann mal ausprobiert, manche länger, manche kürzer. Ich habe als Restauratorin wieder dann doch mehr restauriert. Dann haben wir zum Beispiel 7 Wochen offen gehabt diesen Sommer und 7 Wochen täglich und haben gekocht und haben mit Freunden, also alle, also wirklich haben ehrenamtlich geholfen. Und dann hatten wir französische Woche und italienische Insalada, die Bockwurst. Also, und ganz unterschiedliche Menschen aller Generationen. Und dazu gab es ein Kulturprogramm. Und das hatten wir jetzt 7 Wochen und das lief sehr gut.
Dankeschön an dieser Stelle für diese wichtige Ermöglichungsinformation.
Gut. Also bildet Bannen, malt Blumen und gründet Kneipen.
Gründet Kneipen, Dorfkneipen, wenn es geht.
Pascal, schön, dass du da bist. Wir sind hier in Beskow auf dem sogenannten Markt der Möglichkeiten. Und du bist hier mit einem Projekt, das hat den klingenden Namen DOC 15518 und lässt ganz viel offen. Es ist eine Postleitzahl, wie man natürlich sich denken kann. Wie spricht man die Postleitzahl besonders flüssig aus?
Ja, also ich sage DOC 15518. Das kann man aber machen, wie man lustig ist, sage ich mal. Ich bin hier für dieses Projekt. Dorfkunst versteckt sich hinter dem DOC. 15518 ist die Postleitzahl der Orte, die da verbunden sind. Steinhöfel ist das. Das Haus des Wandels in Heinersdorf, das auch zur Gemeinde Steinhöfel gehört, Susanne, Traumtänzerin in Neuendorf im Sande und Landkunstleben, der Trägerverein des Projekts in Buchholz. Wir nennen es auch Kultursyndikat oder Kulturknotenpunkt, den wir da bilden wollen. Wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir oft mit weiten Distanzen zu tun haben. Und das Anliegen dieses Projektes ist eben, Dorfkunst zu vernetzen zwischen diesen einzelnen Ortsteilen und gemeinsame Ressourcen zu nutzen, Events zu kreieren und Residenzen zu schaffen und eben auch eine stärkere Vernetzung unter diesen Kulturakteurinnen zu fördern.
Im Prinzip ist es sowas wie eine Dachmarke, könnte man sagen. Also es sind drei verschiedene Institutionen oder Vereine, die jeder für sich auch agieren, oder?
Das ist richtig, genau. Und wir finden uns aber, um Kultur zu machen, in diesem Dorfkunstprojekt zusammen und wollen da irgendwie rausfinden, okay, wie funktioniert denn Regionalentwicklung von unten? Wie funktioniert denn Ressourcenteilen? Wie funktioniert eine Kultur des Commons eben in diesem, ja, in diesem Bereich?
Jetzt frage ich nochmal meine Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, im Stichwort Nachhaltigkeit oder was braucht es, was wünscht ihr euch als Projekt oder was müsste sich in der Förderlandschaft in Brandenburg verändern, damit so eine Projekte langfristig und nachhaltig wirklich in der Region verankert werden können?
Also ich glaube, der vielbeschworene Bürokratieabbau würde uns extrem helfen. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass mitunter die Kulturarbeit deshalb zu kurz kommt, weil die engen Personalstellen so sehr damit beschäftigt sind, eben diese Projekte abzuwickeln, aufzusetzen, Anträge zu schreiben, dass dann gar nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt, die eigentliche Arbeit zu tun. Genau, das ist auf jeden Fall was, Vereinfachung von Prozessen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind auch sehr stark unterstützt von den Fördergeberinnen, die wir haben. Da sitzen wir alle irgendwie in einem Boot. Ja, aber sowas wie pauschale Auszahlungen, eher auch sowas wie eine Projektförderung als Preis, damit man eben nicht alles kleinteilig danach abrechnen muss. Solche Vorschläge gibt es ja auch. Sowas würde, glaube ich, extrem helfen, denn auch bei uns wird natürlich sehr viel ehrenamtlich geleistet und die Motivation, das zu tun, ist natürlich nicht, weil man besonders gerne Aktenordner füllt, sondern weil man vielleicht eben gerne dieses Halloween-Spektakel für seine Nachbarin machen möchte.
Vielen Dank, dass du da warst, Pascal. Gerne. Wir wünschen natürlich euren Projekten alles Gute. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Christoph, wir kennen uns schon eine Weile. Und Nina, vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, vielleicht sogar gegenseitig. Ihr seid beide von der BTU Cottbus.
Thomas und Frank, wir kennen uns vom Podcast, weil ich damals über den Dorfladen in Spreeau, den Quickshop oder Quickshop, einen Beitrag geschrieben habe für das Kursbuch der Burg. Und so kamen wir ins Gespräch, weil dann habt ihr uns eingeladen in euer Studio. Und das war natürlich toll. Ja, aber so haben wir uns kennengelernt und ermöglicht hat das alles unsere Fachgebietsleiterin Nina, Professor Dr. Phil Nina Griebert, eine Person, die sich für Konflikte, Kultur, Beziehungen, Essen, alles Mögliche interessiert, sehr interessierter Mensch. Sie sitzt uns quer gegenüber.
Welcher Fachbereich ist das an der BTU Cottbus?
Stadtplanung.
Ich wollte gerade sagen, das hat alles, was Christoph jetzt gerade aufgezählt hat, klingt total spannend. Hätte ich aber nicht in erster Linie mit Stadtplanung in Verbindung gebracht.
Doch, man kann das auf jeden Fall mit Stadt in Verbindung bringen, weil, also wir interpretieren ja Stadt auch nicht nur als Stadt, sondern Stadt und Land. Ne? Wir machen ja auch viel im ländlichen Raum, in kleineren Städten. Wir machen eigentlich vieles abseits der Metropole. Und da Kochen, Essen verbindet und solche Dinge. Wir kommen gerne mit den Personen ins Gespräch.
Ja. Wir hatten gerade hier zwei Gesprächspartnerinnen, die wirklich im ländlichen Raum sich engagieren. Einmal in Ratzdorf und einmal in Tempelberg. Und da ging es auch um sowas wie Orte der Begegnung, sowas wie Gaststätten zum Beispiel, die früher Orte der Begegnung waren, die es jetzt nicht mehr gibt. Und da kommt auch wieder das Essen und wahrscheinlich auch sowas wie eine Idee von gemeinschaftlichem Zusammenleben zusammen, die vielleicht auch mit Stadtplanung was zu tun haben.
Genau, wir haben jetzt mit unseren Studis im Sommersemester, haben wir mit denen tatsächlich eine mobile Küche gebaut, damit wir wieder stärker auch mit anderen Personen ins Gespräch kommen können im Stadtraum. Also es ist ein Fahrrad-Anhänger-Küche. Und das war ein Projekt, was so zukunftshungrig heißt es. Also wieder Lust auf die Zukunft machen. Durch solche Gespräche, durch das gemeinsame Essen etc. Weil wir uns ja in so einer krisigen Situation befinden.
Sind es vielleicht Vehikel, um etwas wieder ins Laufen zu bekommen, was schon mal da war und verschwunden ist?
Sind vielleicht allgemein Werkzeuge, mit denen man Sachen entwickeln kann und in die Gänge bringen kann? Weil wir haben, wir haben eine klare Vorstellung davon, dass Planung, was ja meistens sehr, sehr square, sehr sperrig daherkommt, dass es nicht mehr so aus dieser Vogelperspektive, aus dieser sperrigen Vogelperspektive passiert, sondern vielmehr so ein Teppich oder ein Geflecht von vielen, vielen kleinen Sachen, Situationen sind, die halt in Zusammenarbeit passieren, von Leuten, die auch vielleicht nicht zwingend nur Planerinnen sind, sondern jetzt in unserem Fall auch gerade Kulturakteurinnen und Akteure, Künstlerinnen, Menschen, die sagen, bin ich gar nicht, aber dann irgendwie doch damit zu tun haben, aber die muss man halt alle erstmal identifizieren, sensibilisieren, also nicht die Leute, aber auch andere Akteure. Genau, und dafür braucht man halt neue Werkzeuge, weil das klassische Planungsinstrumentarium da vielleicht irgendwann an seine Grenzen kommt. Das, ja, wir haben halt eine neue Zeit, aber Zukunft ist ja auch schon jetzt.
Was ist das klassische Instrumentarium, wenn ich fragen darf?
Naja, du kennst ja wahrscheinlich auch, dass man sowas wie einen Bebauungsplan zeichnet, in dem dann geregelt wird, wie Gebäude auf dem Grundstück stehen dürfen, ob die zu einer bestimmten Linie gehen und sowas. Das sind total wichtige Werkzeuge und vor allen Dingen auch rechtlich bindende Werkzeuge. Und dann gibt es noch welche, die rechtlich nicht bindend sind, die aber auch sehr wesentlich sind, wie Stadtentwicklungskonzepte oder sowas. Sowas unterrichten wir auch an der Uni. Also wir machen jetzt nicht nur Kochen und Gespräche, wir unterrichten schon auch, wie Studierende, also das, damit die das lernen, wie sie so ein Konzept zu erstellen haben. Ja.
Und wir helfen denen aber auch zu hinterfragen, wie diese klassischen Sachen, also was finden wir davor in diesem Instrumentarium und in diesem Werkzeugkasten? Dann gucken wir das halt an und entwickeln es halt weiter. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Aber einfach sagen, bevor ihr es jetzt unreflektiert einfach macht und da irgendwie in die Landschaft werft, so ein B-Plan zum Beispiel, und dann plötzlich sind die Grenzen oder die Absteckungen von Räumen, vielleicht passen die halt nicht mit der Realität zusammen und der Situation, die man vorfindet. Und da hilft es dann in das klassische Instrumentarium auch so eine Kochsituation zum Beispiel reinzubringen. Oder wie jetzt hier so eine große Nähwerkstatt.
Vor, ich würde mal sagen, es waren fast 5 Jahre, kamen Arnold und Stefanie zu uns ans Fachgebiet gereist nach Cottbus und wollten sich unterhalten darüber, dass für so eine Forschung ein Projekt ausgeschrieben war. Und das ist dann das, worauf wir uns beworben haben, um sie zu beforschen, ihre Arbeit zu beforschen. Also wir haben uns dann was ausgedacht. Und daraus ist dieses LAKU-TZU-Projekt, also Landkulturen, Teilhabe, Zukunft, Projekt entstanden. Also wir haben dann die Fördermittel gekriegt, aber eigentlich ist es durch Arnold und Stefanie gekommen.
Die hatten so eine Aktentasche dabei?
Ja, einen Ausdruck.
Ein Ausdruck der Bekanntmachung. Und dann dachte das sah noch auch sehr sperrig aus am Anfang, aber irgendwie waren die Wörter schon irgendwie sehr attraktiv, die da drin standen. Und die Tatsache, dass Menschen aus ihrem Verwaltungsgebäude rauskommen und sagen, beforscht uns, wir machen da was und wir haben hier eine coole andere Förderung am Laufen, die Ankerpunkte, das ist ja auch ein spannendes und super, super innovatives Format sind. Da können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Aber das fanden wir super. Und dann haben wir halt ein bisschen weiter gestrickt, haben gesagt, vielleicht können wir nicht nur euch beforschen, sondern vielleicht gucken wir auch noch, was da sonst so los ist. Haben dann festgestellt, in LOS, wo tatsächlich in dieser riesen Fläche zwischen den ganzen Wäldern und Seen noch so ein Ankerpunkt ist, ist der einzige Landkreis in Brandenburg damals gewesen, der 2 Ankerpunkte hatte und die auch noch sehr scheinbar konträr sind. Ich dachte, das ist ja ein 6er im Lotto. Und dann haben wir angefangen.
Was genau habt ihr beforscht oder was gibt es da zu untersuchen?
Wir untersuchen, unter welchen Bedingungen Kultur im ländlichen Raum gelingt. Und wir untersuchen das einerseits aus der Sicht der Akteure selbst, also der Kulturakteure, und andererseits aus der Perspektive derer, die da Kultur
auch machen,
aber die jetzt nicht Teil dieser Netzwerke direkt sind.
Ja.
Also die schon engagiert sind, aber jetzt nicht unbedingt Kultur schaffen selbst. Also wir haben eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die da sein müssen, damit Kultur gelingt im ländlichen Raum. Wir haben einerseits sind fast alle Projekte abhängig von Fördermitteln, die zeitgenössische Kulturproduktion machen. Also das ist ein Faktor. viele der Projekte haben größere leerstehende Häuser wiederbelebt und jetzt auch zu offenen Orten im Prinzip gemacht. Also es braucht Raum. Mhm. Die braucht aber auch zugleich Zeit, weil das Ankommen, das sind oftmals Akteure, die jetzt nicht unbedingt aus dem Lokalen kommen. Man muss dem Ankommen auch erstmal Zeit geben. Es braucht deswegen auch dieses Festival der Ermöglichungskultur. Es braucht Ermöglicherinnen. Mhm. Und es braucht diese Netzwerke, die sich ganz eng mit vielfältigsten Gruppen im Lokalen und auch Überlokalen verästeln, vernetzen, verwurzeln. Ja. Also das ist so ein, das ist dieses Ankommen, aber auch letztendlich dann auch Ressourcen, aus denen man schöpfen kann. Ja. Und wo es halt auch mal, wenn, was weiß ich, eine Förderung zu Ende geht, wo man auch mal Ressourcen teilen kann und Dinge überbrücken kann.
Mhm. Und zwei Sachen braucht es vielleicht auch noch. Es braucht Vertrauen. Also wir hatten es ja mit diesen Ermöglicherinnen schon. Also wir merken immer, es gibt diese Gruppen oder wir nennen es Netzwerke. Und wir haben ja diese Netzwerke analysiert jetzt über die vielen Jahre, haben gemerkt, wow, wie vielschichtig die sind. Und dass sie eigentlich nicht so klar abgrenzbar sind. Und es gelingt meistens, wenn es halt gute Brücken gibt und Brückenbauerinnen in die Verwaltung oder in andere Bereiche. Und dafür braucht es Vertrauen einerseits. Und ich glaube, es braucht auch, diese Leute müssen auch geschützt werden oder diese Situationen müssen geschützt werden, dass man das halt nicht als selbstverständlich anerkennt.
Aber es gibt noch eine weitere Sache, die ziemlich wichtig ist, ist, dass man tatsächlich einen Draht findet zu den Leuten aus nah und fern. Also ich meine, Kulturproduktion in dem Sinne, zeitgenössische Kulturproduktion braucht ja auch Abnehmerinnen. Ja. Leute sollen kommen, sollen erkennen, dass das für sie Relevanz hat. Sollen wiederkommen. Ja. Und da haben wir festgestellt, ja, das ist eine Frage, die sich die Kulturakteure, die wir beforscht haben, immer wieder stellen, ist, wie sie halt das hinkriegen, da auch Brücken zu bauen und halt keine Hürden aufzumachen. Mhm. Durch das Angebot, sei es teilweise auch Essens- und Trinkensangebot, das dann möglicherweise nicht zu bestimmten Leuten spricht. Oder dann Brücken zu bauen, auch in Bezug auf das eigentliche Kulturangebot. Also ob es über ein Gartenprojekt geht oder dann so Feiern wie Halloween oder so neu interpretiert werden als Performance-Raum im Prinzip. Ja.
Auf dieser Veranstaltung ist ja der Markt der Möglichkeiten auch. Und da haben wir uns auch auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, also wir wollen, wir sagen immer, wir arbeiten radikal partizipativ und wollen halt auch das genau so halt, wie du es jetzt gerade dir hoffentlich erwünschst, die Arbeit ankommt. Also es wird sogenannte Arbeitspapiere geben, die sind vielleicht eher in Richtung von Handlungsempfehlungen dann auch zu verstehen. Das heißt, wir müssen ja in die politischen Arenen reinarbeiten und das wollen wir auch, weil das, ne, wenn man die Wirkungsketten sich anguckt, dann schadet es nicht, auch an die Wurzel zu gehen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und notwendig und auch nur respektvoll und angemessen mit den Menschen, die das ja im Alltag betreiben, alles im Kontakt zu bleiben und auch da zu sagen, was geht hier ab? Von daher arbeiten wir gerade an diesem Glossar und verschiedenen anderen kleinen Elementen.
Wie seid ihr weggekommen beim Prüfstand?
Das müssen wir Sophia fragen. Nina und ich wirbeln halt den ganzen Tag hier durch die Gegend.
Dann müssen wir echt nochmal nachfragen.
Fragen wir mal Sophia.
Nächstes Mal.
Ja, aber Sophia ist ja noch da, die können wir ja fragen, oder? Die macht gerade die zweite Runde, oder?
Mhm. Die müsste auch jetzt gerade fertig sein, weil jetzt geht ja auch schon das dritte Panel los zu Ermöglichungskulturen.
Mhm. Habt ihr noch Verpflichtungen heute?
Das Panel zuhören, dann ist hier gerade vor uns, ihr riecht es ja schon, ist die Schnibbelparty. Wir schnibbeln für den Frieden, weil der wichtig ist, wahrscheinlich. Und dann ist eine Verpflichtung auch noch zusammen zu essen. Überraschung.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank und euch auch. Guten Appetit.
Und schön, dass ihr da seid.
Lieber Steffen Schumann, wir freuen uns, mit dir zu sprechen. Du bist heute in mehrfacher Funktion, glaube ich, hier. Die Weißenseer Kunsthochschule, die du heute hier auch mit deinen Studentinnen und Studenten repräsentierst, hat ein Projekt realisiert in Kooperation mit der Burg, richtig?
Mehrere, ja.
Und mit diesem Projekt, mit diesem heutigen Aufschlag?
Mit dem Faktor K meint ihr, also unser Forschungsprojekt.
Genau.
Ja.
Wie kam es dazu und wie lautet die Bilanz, die Erfolgsmeldung?
Wir haben 2016 ein ziemlich merkwürdiges Erlebnis gehabt. Da habe ich mit Studenten von uns versucht, im Oderbruch mit den Heimatstuben zu arbeiten und konkret eine mal anzufassen und zu gucken, wie man das schafft, eigentlich ein System zu entwickeln, was das möglich macht, ein wandelbares System in so einer Heimatstube zu haben, damit da sich auch Sachen verändern können, was es ein bisschen einfacher macht für die Leute vor Ort, das zu variieren, was sie da machen und ein bisschen mehr Bewegung da reinzubringen. Und in Wollup war das. Und als wir da unterwegs waren, haben wir uns natürlich auch alle anderen Heimatstuben in der Umgebung angeguckt. Und als wir nach Neu-Lewin kamen, da schlossen die uns diese Heimatstube auf und meinten, schön, dass ihr wieder da seid. Und wir meinten so, wieso? Wir sind zum ersten Mal hier. Und dann zogen die Zeitungsartikel raus aus den 60er Jahren über Studenten aus Weißensee, die dort gearbeitet haben und dort einen Dorffestival durchgeführt haben. Die erzählten uns, dass es da mal einen Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule und der Gemeinde gab. Und da haben wir erstmal die Ohren gespitzt. Und haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, wenn wir da unterwegs waren, dass wir doch auf verdammt viele Leute gestoßen sind, die mal irgendwann einen Abschluss an unserer Kunsthochschule gemacht haben. Und fanden das ziemlich merkwürdig. Also wie kommt das denn, dass man irgendwie im Oderbruch in jedem zweiten Dorf einen Absolventen der Kunsthochschule findet? Was ist denn da schiefgelaufen? Oder warum ist denn das total gut so, dass das so ist? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, mit dem wir dann in dieses Forschungsprojekt rangegangen sind und gesagt haben, was gab es denn da an Kooperationen? Was waren die Bedingungen? Wie hängt denn das zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang mit dieser praktisch Besiedlung durch Künstler im Oderbruch? Und in welchem Verhältnis steht das eigentlich zu so einer Einrichtung wie der Außenstelle der Berliner Kunsthochschulen hier in Sauen? Und was lässt sich davon unter Umständen lernen für die Zukunft? Das war unsere Frage. Und was wir rausgekriegt haben, ist eigentlich, das hängt alles gar nicht so wahnsinnig direkt zusammen. Aber in dem Moment, wo du Leute, die in einem gestalterischen Studium sind und vielleicht so Felder suchen, wo sie sich engagieren können, in diese Räume reinbringst, denen auch, sagen wir mal, Gesellschaft im ländlichen Raum nahe bringst, als ein interessantes Umfeld, da bleiben vielleicht ein paar hängen. Und vielleicht finden die auch Möglichkeiten, sich hier einzubringen. Und vielleicht ist es an bestimmten Stellen sogar ganz, ganz interessant. Vielleicht sogar interessanter als jetzt in einem metropolitanen Raum, wo du dich mit allen anderen balgen musst. Und vielleicht hast du hier ganz andere Möglichkeiten.
Und was waren die Anlässe für die Studierenden in den 60er Jahren?
Also die meisten sind über einen Ernteeinsatz dahin gekommen. Also tatsächlich brauchten die LPGs in der frühen Phase Unterstützung durch Handarbeit. Und gerade in der Erntezeit, und das war gar nicht so unüblich, dass gerade im Oderbruch, wo es ganz viel Kooperation auch mit Berliner Betrieben gab, dass Leute aus Berlin dahin kamen und geholfen haben, gerade in der Kartoffelernte.
Es gab bis zum Ende der DDR-Zeit den sogenannten Studentensommer, wo Studierende zum Einsatz in alle möglichen Bereiche geschickt wurden. Mhm. War obligatorisch.
War vielleicht auch manchmal ganz praktisch. Also ich würde mich freuen, wenn wir so ein Mittel heute hätten, weil wir da doch mit vielen Leuten zu tun haben, die, während sie studieren, nur ein sehr, sehr beschränktes Spektrum Gesellschaft kennenlernen. Und das wäre vielleicht ganz interessant, wenn die ein bisschen andere Ecken, andere Zusammenhänge und andere Verhältnisse von Produktion kennen würden, als das, was ihnen so vertraut ist.
Wir haben es noch nicht gesagt, aber man konnte es schon hören. Es geht um den Fachbereich Design an der Weißenseer Kunsthochschule. Es geht um,
ja, visuelle Kommunikation.
Visuelle Kommunikation. Das ist kein Produktdesign, sondern es geht eigentlich im Wesentlichen um.
Sag mal, solche Fachbereiche haben ja immer so einen Wandel an Bezeichnungen, nicht? Also das, was wir heute Produktdesign nennen, das hieß schon mal Gerät. Und das, was wir heute visuelle Kommunikation nennen, das hieß schon mal Grafikdesign und das hieß davor
Gebrauchsgrafik.
Und Gebrauchsgrafik, toller Begriff, nicht? Also es ist etwas, was gebraucht wird. Natürlich hat das mit der Gestaltung und mit der Konzeption von Medien zu tun, aber die sind breit aufgestellt. Das geht halt von Ausstellungen über Sachen, die auf dem Screen stattfinden, das Gestalten von Büchern bis hin zu auch Sachen, die im öffentlichen Raum stattfinden, die performativ sind. Das ist eine ziemliche Wundertüte, was man da kriegt. Aber auf der anderen Seite eröffnet es natürlich auch Möglichkeiten, also sich an Stellen mit diesem Wissen, was man da hat, zu engagieren, die jetzt vielleicht gar nicht so klassische Medien bedienen, sondern vielleicht auch eher nach Möglichkeiten suchen, zum Beispiel ein Kulturhaus wieder zu beleben oder sich in die Spur zu machen, wie man so ein
ein Museum neu aufsetzt, also wo man viel stärker konzeptionell arbeitet, aber halt mit diesem Wissen über, für wen ist denn das eigentlich, für wen soll das da sein, wie kriege ich die Leute hier rein. Und da haben wir ja hier in Biskow ein paar Sachen hingekriegt, also mit dem Museum Unterspree. Würde ich sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir Leute aus dem Kontext der visuellen Kommunikation sehr viele andere Professionen in so einen Prozess oder neue Gestaltung integriert haben und auch die Grenzen ihrer eigenen Profession echt ausgereizt haben. Und das ist eigentlich, da wird es spannend, finde ich. Und wenn wir jetzt im Rahmen des Forschungsprojekts noch die Möglichkeit hatten, 4 Leute für 2 Monate nach Eisenhüttenstadt zu schicken, damit die sich da um den Club am Anger und um das Kulturhaus Neuzelle kümmern, die in einer Phase sind, wo zumindest im Raum steht, dass man die in irgendeiner Form wiederbeleben könnte, dann finde ich das ganz spannend, weil dann ist plötzlich so eine Praxis zwischen Kultur managen, Kultur organisieren, Kultur gestalten, sondern unter Umständen auch einfach nochmal ein Berufsmodell oder eine Variante dieser Arbeit, die ganz interessant sein könnte.
Welchen praktischen Handlungsspielraum haben die Studierenden da vor Ort? Können die eingreifen in bestehende Systeme?
Die haben alle Möglichkeiten, ja. Also es geht ja im Prinzip darum, dann Prototypen für Nutzung zu entwickeln, Leute zu involvieren, also Prozesse in den Orten aufzusetzen, wo erstmal verstanden wird, aha, da geht wieder was, da kann ich mich einbringen. Wie kann ich mich da einbringen? Welche Möglichkeiten kriege ich da? Und das haben die gemacht und das war gut. Also, und seit es dann erstmal ganz blöd, wir malen dieses Haus an, damit es visuell erstmal sich belebt. Bis hin zu, wie machen wir denn kleine Konferenz, Workshops, wo Leute aus dem Ort dazukommen können, dabei sein können und sich einbringen können, um sich eine Platte darüber zu machen, ob sie mit diesen Häusern noch was anfangen wollen oder ob es vielleicht auch eine Entscheidung ist, von denen Abschied zu nehmen. So. Also in dem Moment, wo es ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt, also wo es ein Wollen gibt, was über den eigenen Antrieb hinausgeht, da wird es spannend. Weil ansonsten ist es halt Schattenboxen. So, ne? Also ich kann natürlich mir was ausdenken, was ich da mache, und dann kann ich das da in den öffentlichen Raum stellen und darf man sich drüber wundern. Das ist top, das ist schön, das ist frei. Aber da gibt es vielleicht gar keinen, ja, da reibt sich keiner wirklich dran, da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Bedürfnis. Also ich bringe ein Beispiel, das ist wirklich aus meiner Praxis. Ich habe 2004 mein Diplom gemacht an der Oder in Aurod und Urad. Ich hatte ein paar Orte auf dem Schirm an der Grenze, die durch den Krieg im Prinzip, dadurch, dass die Brücken oder Fährverbindungen weg sind, geteilt waren. Und das ist eine ganz merkwürdige Situation, weil die Leute doch sehr dicht beieinander wohnen, aber doch eine ganz harte Sprachgrenze und halt auch das Fehlen von einer Verkehrsinfrastruktur das sehr, sehr schwierig macht, miteinander zu tun zu haben und dann auch ganz merkwürdige Bilder voneinander existieren zum Teil. Auf der anderen Seite sind ja diese Transformationsprozesse in den 90er Jahren mit kleinen Selbstständigkeiten, Sorge darum, wie es mit dem eigenen Eigentum weitergeht, wie man sich über Wasser hält, die sind eigentlich ziemlich parallel gewesen. Also man hatte eigentlich 2 Transformationsgesellschaften, die guckten sich bestenfalls mit dem Arsch an und im schlimmsten Fall haben sie schlecht übereinander geredet. Und nun gab es in der Situation, damals die Situation, dass in Aurod und Urad, das hat es dann so interessant gemacht, eine LKW-Entlastungsstrecke gebaut werden sollte, die Frankfurt-Oder entlasten sollte. Mit dem Ziel, dort eine Brücke zu bauen, ne, über die Oder. Und dann begann sich diese deutsche Hälfte, 60 Einwohner Urad, massiv gegen dieses Vorhaben zu wehren. Und die waren sofort in der rechten Ecke. Ne? Also die waren dann die Polenhasser. So. Und für die war das totale Missverständnis, weil die hatten es gerade geschafft, so minimal touristische Infrastruktur aufzubauen, hatten natürlich Riesensorge, wenn da jetzt die LKWs durchdonnern, dass dieser ganze kleine naturnahe Tourismus, den sie sich da aufgebaut hatten, sofort den Bach runtergegangen wäre. Und die kamen aber aus diesem Dilemma nicht raus. Und was wir in der Situation gemacht haben, ist, wir haben eine Wandzeitung organisiert, wo man einmal pro Woche eine Story aus dem polnischen Dorf gelesen hat. Ein Porträt von jemandem, der da drüben gewirtschaftet hat. Das gleiche passierte auf der anderen Seite, da gab es jede Woche eine Story über eine Person von der deutschen Seite. Und zum 1. Mai 2004, als dann Polen die EU kam, haben wir geschafft, mit dem THW in Selo so eine improvisierte Fähre fahren zu lassen zwischen den beiden Ortsteilen. Und das war total irre. Das war zum ersten Mal seit 1945 konnte man darüber fahren. Das war offiziell eine Evakuierungsübung, auch ganz lustig. Fähre fahren durften die offiziell nicht. Aber dieses Erlebnis, ich kann darüber. Und ich bin in 5 Minuten dort und ich muss nicht 80 Kilometer Auto fahren und fahre nochmal 80 Kilometer zurück. Das war so ein Moment ausgemacht. Und dann haben die ein paar Jahre später sich aufgerafft und haben gesagt, okay, wir machen das einmal im Jahr, immer im September machen wir so ein Fest. Wir organisieren eine Fähre und wir stellen uns hin und sagen, wir wollen hier eine Fahrradfähre haben, damit das in unseren Tourismus einzahlt, den wir hier aufgebaut haben. Und nach 20 Jahren haben sie es geschafft. Und ich glaube, da kann man auch sagen, ne, das ist jetzt ideologisch überwölbt, ne, da ist irgendwie die Europäische Union und diese Vereinigungstralala und dieser ganze auch Pro-EU-Kitsch. Klar ist der da drin, Brücken sind immer auch ein Stück Kitsch oder Fähren sind auch ein Stück Kitsch. Aber de facto führen die halt auch dazu, dass Leute zueinander kommen. Und das kann man, und ich finde, da wird es dann wird's interessant, weil dann passiert was. Dann macht es einen Unterschied, ob die Sachen stattgefunden haben und ob sie nicht stattgefunden haben. Und ich hoffe eigentlich, dass alle, die jetzt hier rauskommen und sich mit Gestaltung im ländlichen Raum einbringen, dass sie ein ähnliches Erlebnis haben, auch wenn es zäh ist, auch wenn es lange dauert, dass man halt irgendwann, dass es irgendwann einen Unterschied macht, ob man dabei war oder nicht. Und das wäre eigentlich so mein Ideal von dem, was Absolventen so einer Kunsthochschule, wenn die hier rauskommen und hier arbeiten, erreichen können und erleben können. Und das ist für meine Begriffe eine sehr befriedigende Praxis.
Vielen Dank.
I would like to say thank you to all, to every one of you. It was a great pleasure to have you here for a whole week. It was a wonderful atmosphere with you together. Only the first day there was rain, it was cold, but then the weather went better, better and better. And I can still remember quite well the very first night when Alex and Grit arrived, and Christoph was there already, because Alex and Grit were remembering their studying in Cottbus, both of you. And I thought you get a little present. This is a GDR book on perspective drawing for architects. Come on, both of you. Thank you. No? And that means thank you for all of you. No? Perspective is it called. Okay? Yeah. Take it. Thank you.
Sie hörten Einfach machen. Ermöglichungskulturkonferenz und Festival mit Begegnungen und Gesprächen vom 27. September 2025 auf der Burg Beeskow.